Lukas 1, Vers 5 bis 25. Lukas 1, Vers 5 bis 25. Zu der Zeit des Herodes, des Königs von Judäa, lebte ein Priester von der Ordnung Abija mit Namen Zacharias, und seine Frau war aus dem Geschlecht Aaron und hieß Elisabeth. Sie waren aber alle beide fromm vor Gott und lebten in allen Geboten und Satzungen des Herrn untadelig. Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar und beide waren hoch betagt. Und es begab sich, als Zacharias den Priesterdienst vor Gott versah, da seine Ordnung an der Reihe war, dass ihn nach dem Brauch der Priesterschaft das Los traf, das Räucheropfer darzubringen, und er ging in den Tempel des Herrn. Und die ganze Menge des Volkes stand draußen und betete zur Stunde des Räucheropfers. Da erschien ihm der Engel des Herrn und stand an der rechten Seite des Räucheraltars. Und als Zacharias ihn sah, erschrak er, und es kam Furcht über ihn. Aber der Engel sprach zu ihm: Fürchte dich nicht, Zacharias, denn dein Gebet ist erhört, und deine Frau Elisabeth wird dir einen Sohn gebären, und du sollst ihm den Namen Johannes geben. Und du wirst Freude und Wonne haben, und viele werden sich über seine Geburt freuen. Denn er wird sein vor dem Herrn, denn er wird groß sein vor dem Herrn. Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken und wird schon von Mutterleib an erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und er wird vom Volk Israel viele zu dem Herrn, ihrem Gott, bekehren. Und er wird vor ihm hergehen im Geist und in der Kraft Elias, zu bekehren die Herzen der Väter zu den Kindern und die Ungehorsamen zu der Klugheit der Gerechtigkeit, zuzurichten dem Herrn ein Volk, das wohl vorbereitet ist. Und Zacharias sprach zu dem Engel: Woran soll ich das erkennen? Denn ich bin alt und meine Frau ist betagt. Der Engel antwortete und sprach zu ihm: Ich bin Gabriel, der vor Gott steht, und bin gesandt, mit dir zu reden und dir dies zu verkündigen. Und siehe, du wirst stumm werden und nicht reden können bis zu dem Tag, an dem dies geschehen ist, weil du meinen Worten nicht geglaubt hast, die erfüllt werden sollen zu ihrer Zeit. Und das Volk wartete auf Zacharias und wunderte sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er aber herauskam, konnte er nicht mit ihnen reden, und sie merkten, dass er eine Erscheinung gehabt hatte im Tempel. Und er winkte ihnen und blieb stumm. Und es begab sich, als die Zeit seines Dienstes um war, da ging er heim in sein Haus. Nach diesen Tagen wurde seine Frau Elisabeth schwanger und hielt sich 5 Monate verborgen und sprach: So hat der Herr an mir getan in den Tagen, als er mich angesehen hat, um meine Schmach unter den Menschen von mir zu nehmen. Bis soweit Gottes Wort. Bitte schön, Tim.
Die Wahrscheinlichkeit, dass uns in diesem Leben einmal ein Engel begegnet, ist wahrscheinlich relativ klein. Vermutlich hat noch keiner von uns Besuch von einem Engel gehabt in diesem Leben. Aber keine Sorge, das war vor 2000 Jahren oder überhaupt zu biblischen Zeiten auch nicht an der Tagesordnung, dass ein Engel den Menschen begegnete. Im Gegenteil, über 400 Jahre hatte Gott nun schon geschwiegen, bevor das eintraf, was wir gerade gehört haben. Und es kam weder Engel noch Prophet nach Israel zu Gottes Volk. Bis zu dem Tag, als die Zeit erfüllt war. Als die Zeit des Messias gekommen war, da meldete sich Gott wieder zu Wort. Und das gleich mehrfach durch Engel, die die frohe Botschaft von diesem Retter, von diesem Messias erzählt haben. Wir haben es schon in den Liedern teilweise gehört. Die Engel kamen zu den Hirten, sie kamen zu Maria, sie kamen zu Josef und auch ein Engel kam eben zu dem Priester Zacharias, den wir uns heute Morgen ein wenig genauer anschauen wollen. Mal gucken. Ist nicht schlimm. Es wäre hilfreich, wenn ihr die Punkte ein bisschen mitverfolgen könntet. Ansonsten müsst ihr halt umso mehr zuhören, gedanklich dabei sein. Dann wird es auch funktionieren. Den Bibeltext habt ihr ja schon gehört. Und wir haben gehört, der Evangelist Lukas, er beginnt seinen Bericht über Jesus zunächst mit der Ankündigung der Geburt Johannes des Täufers. Und interessant ist in diesem Bericht, den wir uns jetzt näher anschauen wollen, diese drei unterschiedlichen, ich habe es mal genannt, Gemütszustände von Zacharias. Denn wir erleben ihn hier in ganz verschiedenen emotionalen Situationen. Wie er seinen Dienst verrichtet, wie er dem Engel begegnet und wie er schließlich mit dieser Botschaft umgeht. Er wird uns hier zunächst, das ist unser erster Punkt, als gottesfürchtiger Priester vorgestellt. Einer, der sich an die Gebote Gottes hält. Dann erleben wir ihn als einen ängstlichen, zweifelnden Priester voller Furcht inmitten von der Botschaft des Engels, das ihm nicht ganz behaglich ist. Doch am Ende wird er uns wieder, das ist der dritte Punkt, als privilegierter Priester gezeigt, dem Gott ganz seine Gnade zuwendet. Ah, sehr gut. Er hat sich erholt, ja. Lieber, da sind wir ganz dankbar. Starten wir also. Das sind die drei Punkte, die wir uns anschauen wollen. Wir starten zunächst mit dem gottesfürchtigen Priester. Wir erfahren zunächst über ihn und seine Frau, woher sie kommen. Sie stammen nämlich aus einem priesterlichen Geschlecht. Sie sind Nachkommen vom Hohepriester Aaron. Und als Priester dienen sie in der Abteilung, das haben wir gehört, Abteilung Abia. Das war die achte von insgesamt 24 Abteilungen, die noch zurückgehen auf die Maßnahmen von König David. Und die werden uns in 1. Chronik 24 berichtet. Das heißt, diese Priesterordnung hatte sogar die babylonische Gefangenschaft überlebt. Es existierte immer noch zur Zeit Jesu. Und jede dieser 24 Priesterabteilungen durfte zweimal jährlich im Tempel eine Woche Dienst verrichten. Die restliche Zeit gingen sie wohl anderen Berufen in der Heimat nach. Wir erfahren außerdem, dass Zacharias und Elisabeth sich nicht nur traditionell oder einer traditionellen Frömmigkeit ausgesetzt hatten, so wie die meisten der jüdischen Zeitgenossen, sondern sie haben sich ausgezeichnet durch einen persönlich gelebten Glauben. Das macht uns Vers 6 relativ deutlich, wo es heißt, sie waren aber beide gerecht vor Gott und wandelten untadelig in allen Geboten und Rechtsbestimmungen des Herrn. Das heißt, Gottes Gebote waren ihnen nicht nur gut bekannt, sondern sie waren Dreh- und Angelpunkt in ihrem ganz persönlichen täglichen Leben. Und es hatte spürbare Auswirkungen auf die Umgebung, denn wir lesen, sie lebten so vorbildlich, dass es keinen Grund zum Tadel gab von den Umliegenden oder von den Leuten, die sie umgaben. Untadelig. Sie waren nicht sündlos, aber dennoch ganz nahe am Gesetz Gottes. Und noch etwas Spannendes erfahren wir über dieses besondere Ehepaar. Sie hatten nämlich eine unerfüllte Sehnsucht, an der sie schwer zu tragen hatten. Wir lesen in Vers 7, Und sie hatten kein Kind, denn Elisabeth war unfruchtbar. Kinderlosigkeit bedeutete für eine jüdische Frau Schmach und Schande. Anders als in unserer Gesellschaft, wo man sich fast entschuldigen muss, wenn man mehr als zwei Kinder hat, war Unfruchtbarkeit allgemein als ein Zeichen auch der Missgunst Gottes angesehen. Man fühlte sich irgendwie ein bisschen zurückgesetzt, nicht ganz beachtet auch von Gott. Und der Wunsch nach Kindern war im alten Israel so stark, dass Rahel den bekannten Satz mal zu Jakob gesagt hatte: Gib mir Kinder oder ich sterbe. Oder wir denken an Hannah, wie sie gelitten hat im Hause mit Penina zusammen. Wie vergoss sie Tränen, als ihre Rivalin, diese Penina, sie immer wieder daran erinnerte, dass sie ja keine Kinder bekommen konnte. 1. Samuel 1. Vermutlich war es deshalb seit vielen Jahren schon das Gebet dieses Paares, dass Gott ihnen Kinder schenken möchte, dass Gott diese Sehnsucht stillt. Doch womöglich war diese Hoffnung mehr und mehr gestorben. Sie waren alt geworden. Die Zeit des Kinderkriegens war lange vorbei. Rein menschlich war es eigentlich nicht mehr möglich gewesen. Und so musste das Ehepaar ein Stück weit lernen, mit dieser Einschränkung keine Kinder zu kriegen, fertig zu werden. Ich glaube, das erinnert uns auch wieder neu daran, was wir ein Stück weit auch letzte Woche in der Predigt gehört haben vom Jakob. Frömmigkeit schützt nicht vor Not und Leiden. Gott möchte nicht jedes Gebrechen sofort lindern, jede Krankheit sofort wegnehmen, jede Sehnsucht sofort stillen. Denn im Gegenteil, Gott benutzt häufig sogar Leiden, um uns noch mehr an ihn zu binden, um uns noch mehr auf ihn auszurichten, unser Herz noch demütiger zu machen und unseren Glauben auch auf die Probe zu stellen. Gottes Erziehungswege mit uns sind oftmals anders, als wir sie uns vorstellen, aber wir dürfen wissen, sie sind immer zu unserem Besten. Zacharias und Elisabeth, sie hätten auch mit ihrem Schicksal hier hadern können, hätten Trübsal blasen können, sich von Gott verabschieden und sagen, so bitte nicht, so wollen wir nicht mehr dir nachfolgen, aber das taten sie nicht. Und das finde ich auch das Ermutigende hier an dieser Stelle für uns, wenn wir womöglich in ähnlichen Situationen stecken und mit unerfüllten Sehnsüchten im Leben zurechtkommen müssen. Wir sehen hier bei diesen beiden, trotz dieser Enttäuschung, keine Kinder zu haben, trotz der Verachtung, die ihnen da immer wieder entgegenkam, wir haben es gehört im Text, ließen sie sich nicht davon abhalten, Gott weiterhin treu zu bleiben, ihm zu dienen. Das sehen wir insbesondere Zacharias, der auch hier im Fokus steht. Er diente weiterhin im Tempel. Er hat es nicht aufgehört. Er sagt, ich mag nicht mehr in die Nähe dieses Gottes kommen. Nein, er war zur Stelle, als seine Abteilung dran war mit dem Dienst im Haus Gottes. Was ein Vorbild. Und was auch immer deine Sehnsucht sein mag tief im Herzen, eine Sehnsucht, die vielleicht ungestillt ist, die du dir sehnsüchtig herbeisehnst, für die du vielleicht schon seit Jahren betest. Ob es dein unglaublicher Partner ist oder die Bekehrung deiner Kinder, die Sehnsucht nach einer besseren Arbeitsstelle, womöglich auch die Sehnsucht nach Familie, nach Kinder, wie hier bei Zacharias und Elisabeth. Dann lass dir von diesen Versen ganz neu Mut zusprechen. Halte durch. Gib nicht auf. Bleib diesem Gott treu, da, wo er dich hingestellt hat. Er macht keine Fehler. Er hat deine Gebete auch nicht überhört. Er hat dich nicht vergessen. Und er wird dich auch nie verlassen. Ich glaube, das dürfen wir hier auch für uns in Anspruch nehmen. Die große Frage ist, glauben wir das? Glauben wir das wirklich tief in unserem Herzen? Es sagt sich so leicht hier von der Kanzel runter oder vielleicht auch im Gespräch miteinander, aber es ist doch oft so schwer, es anzunehmen, davon zu leben, dass Gott uns nicht vergessen hat, dass er immer noch da ist und unsere Gebete erhört. So ging es auch dem Zacharias. Auch er hatte Mühe damit, als plötzlich sein Gebet erhört werden sollte. Und wir kommen damit zum zweiten Punkt, Zacharias, der ängstlich zweifelnde Priester. Nun war also der Tag gekommen, er war an der Reihe, das Räucheropfer im Tempel darbringen zu dürfen, das zweimal täglich, morgens und abends, dargebracht wurde. Dieser Dienst war durchaus ein Privileg für einen Priester. Es war sicher eine Ehre auch für Zacharias, dass er durch das Los bestimmt worden war, hier im Tempel zu räuchern. Denn bei der großen Anzahl an Priestern, die es damals gab, war es vielleicht sogar das einzigste Mal im Leben, dass er mit dieser Aufgabe betraut wurde. Es war also ein großartiger Moment für einen Priester, hier zu dienen. Und während seinem Dienst nun im Inneren des Tempels, den er ganz allein verrichtete, während er das Volk draußen auf den Priester wartete und betete, genau da passierte das Unglaubliche. Der Engel Gabriel steht plötzlich vor ihm. Und dass man vor einem Engel erschrickt und sich fürchtet, ist natürlich nichts Außergewöhnliches, sondern völlig nachvollziehbar. Eigentlich bei allen Engelserscheinungen in der Bibel muss der Engel zunächst mal die beruhigenden drei Worte sagen: Fürchte dich nicht. Wir haben es vorher auch mehrfach gehört in den Liedern. Diese drei Worte finden wir bei allen vier Engelsbotschaften auch, die mit Weihnachten in Zusammenhang stehen, beziehungsweise mit Jesu Geburt. An Josef wurden die Worte gerichtet, als der Engel kam: Fürchte dich nicht, Maria, dein Weib zu dir zu nehmen. Oder der verwirrten Maria sagt Gabriel: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade gefunden bei Gott. Und den Hirten, die sich mit großer Furcht fürchteten, als der ganze Himmel voller Engel war, denen wurde auch gesagt: Fürchtet euch nicht. Warum? Es hat immer einen Grund. Denn siehe, ich verkündige euch große Freude. Große Freude. Also die Ankündigung des Messias, die hat die Furcht immer in Freude verwandelt. Und Ähnliches hat hier auch der Zacharias erlebt, als der Engel ihm verkündete: Fürchte dich nicht. Dein Gebet hat Erhörung gefunden. Deine Frau, egal wie alt sie ist, deine Frau wird einen Sohn bekommen. Ich denke, bei diesen Worten keimte womöglich wieder Hoffnung in ihm auf. Sollte Gott tatsächlich ihren Kinderwunsch noch erhören können? Sollten sie in diesem hohen Alter noch die Erfüllung ihrer Sehnsucht erleben dürfen? Zacharias ist noch ganz mit Nachdenken und Überlegen beschäftigt, als der Engel ihm schon mit weiteren Details fortfährt über das Kind, das sie bekommen werden. Zunächst erklärt er den Namen des Kindes. Johannes soll das Kind heißen, sagt der Engel in Vers 13, und auch dessen nicht ohne Grund. Denn Johannes bedeutet wörtlich: der Herr begnadigt. Jahwe hat Gnade erwiesen. Das haben sie hier auch gespürt. Ja, mit Johannes war es wirklich, dass die Gnadenzeit an dieser Stelle begonnen hat, die ja bis heute andauert. Und die nächsten Worte und Verse des Engels beschreiben nun insgesamt 6 besondere Eigenschaften, die Johannes den Täufer charakterisieren. Und die wollen wir uns noch ganz kurz hier anschauen. In Vers 14 heißt es, er wird dir Freude und Jubel bereiten. Spätestens diese Aussage müsste für Aufatmen bei Zacharias gesorgt haben, denn das griechische Wort hier für Freude meint sonst immer im Neuen Testament Jubel über den Messias. Das Wort Freude ist im Lukas-Evangelium überhaupt ein Schlüsselwort, das er sehr häufig verwendet, auch als Metapher für die Rettung, die der Messias den Menschen bringt. Und in gleicher Weise sollte nun auch der Dienst, der hier angekündigt wurde, durch Johannes den Täufer bei den Israeliten zu Umkehr, zu Buße führen, zu neuer Freude, zu neuem Leben. Womöglich hat Zacharias nun so langsam aber sicher verstanden, dass die Geburt seines Sohnes irgendwie mit dem Messias, mit messianischen Ereignissen zusammenhängt. Denn nicht nur die Eltern, sondern auch viele andere würden sich über die Gnade freuen, die dieses Kind mit sich bringt. Wir lesen hier sogar von messianischen Jubelausbrüchen in Vers 14. Das heißt, es lag also auf der Hand, es ist irgendwas Besonderes im Anmarsch. Und es wird uns auch im nächsten Punkt bestätigt. In Vers 15 heißt es über Johannes den Täufer, er wird groß vor dem Herrn sein. Das eigentlich, was wir alle immer wieder gerne sein würden. Groß. Das, womit sich auch der betrügerische Zauberer Simon in Apostelgeschichte 8 schmücken wollte, das wird über Johannes gesagt und angekündigt. Hier kommt ein Mann mit Größe und Profil. Allerdings nicht zu seiner Ehre, sondern wir lesen hier, er wird groß vor dem Herrn sein. Seine Größe und Einzigartigkeit wird Gott ehren. Und Jesus selber bestätigt die Besonderheit von Johannes den Täufer in Matthäus 11, Vers 11, wenn er sagt, unter allen, die von einer Frau geboren sind, ist keiner aufgetreten, der größer ist als Johannes der Täufer. Mit Johannes dem Täufer wird hier also der größte Prophet der Bibel angekündigt. Was macht nun diesen Mann so besonders? Das erfahren wir in den nächsten Punkten. Vers 15 heißt es über ihn, Wein und starkes Getränk wird er nicht trinken. Diese Formulierung erinnert uns vielleicht an die Voraussetzung für einen Nazirea aus 4. Mose 6. Sie enthielten sich auch von Wein und überhaupt von allem, was mit Trauben zusammenhängt. Johannes wird zwar nicht explizit als Nazirea bezeichnet, aber durch sein ganzes Auftreten, durch seine Kleidung, auch durch seine Nahrung, die er zu sich nahm, überhaupt durch sein ganzes spartanisches Leben, das er führte in der Wüste, brachte er schon ein Stück weit zum Ausdruck, dass er ein Gottgeweihter war, was ja Nazirea eben auch bedeutete. Einer mit einer ganz außergewöhnlichen Berufung. Und vielleicht sollte daher der Verzicht auf Wein nochmal seiner Botschaft Nachdruck verleihen. Zu der Einfachheit im Lebensstil kommt als Besonderes noch hinzu, dass er Vers 15 immer noch mit Heiligem Geist von Mutterleibe an erfüllt sein wird. Da hebt sich Johannes auch von allen anderen Propheten des Alten Testaments insofern ab, als dass er nicht nur zeitlich begrenzt mit dem Heiligen Geist erfüllt war, sondern von Mutterleibe an. Und das unterstreicht wohl auch nochmal seine ganz entscheidende Rolle, wie Gott ihn als Werkzeug gebraucht, um den Weg zu bereiten für den Messias, der kommen wird. Und wie gewaltig sein Einfluss sein wird, davon spricht das fünfte Charakteristika in Vers 16. Er wird viele Kinder Israels zum Herrn zurückführen. Was für eine schöne Verheißung. Seinem Auftreten wird eine große Erweckung unter dem Volk vorausgesagt. Und wir können das nachlesen, auch in anderen Evangelien, wie Menschen kommen, sich taufen lassen, umkehren und ein Stück weit sich auch vorbereiten lassen auf den Messias. Durch seinen Dienst wurde eben das messianische Zeitalter eingeläutet. Das verdeutlicht auch der sechste Punkt, den wir hier noch finden. Er wird im Geist und in der Kraft Elias wirken. Johannes wird hier der zweite Elia genannt, der in Maleachi 3, Vers 23 schon angekündigt ist und auf den Israel nun schon über 400 Jahre gewartet hat. Wenn dieser Elia kommt, das wussten die Juden, dann konnte der Messias nicht mehr weit sein. Dann konnte es nicht mehr lange dauern. Johannes war natürlich keine Auferstehung von Elia, aber er war ein Prophet, der ihm ähnlich war. Nicht in der Haut des Elia, sondern, wie wir mal lesen, im Geist und in der Kraft des Elia des Alten Testamentes durfte er wirken. Als der Engel nun seine Rede an dieser Stelle beendet hatte und Zacharias all diese Fülle an Eigenschaften seines Sohnes gehört hatte, da kommen ihm nicht nur Freudengedanken in den Sinn, sondern wir lesen an dieser Stelle, es kommen ihm auch Zweifel. In Vers 18 lesen wir: Wie soll ich das für möglich halten? Ich selbst bin noch ein alter Mann und meine Frau ist auch schon hochbetagt. Wie soll das von sich gehen? Vielleicht kommt uns diese Reaktion ein Stück weit bekannt vor. An was erinnert sie uns? Sie erinnert uns an eine Begebenheit im Alten Testament, wo auch ein Ehepaar schon längst aus dem gebärfähigen Alter hinausgegangen war. Die hatten ebenfalls eine Verheißung eines Sohnes bekommen. Wir lesen in 1. Mose 18, Vers 11, Abraham und Sarah waren alt und hochbetagt, sodass Sarah nach ihrer leiblichen Beschaffenheit keine Kinder mehr erwarten konnte. Darum lachte Sarah in sich hinein und dachte: Jetzt, nachdem ich verwelkt bin, sollte ich noch an Liebeslust denken? Und mein Eheherr ist ja auch ein alter Mann. Wie soll da noch was möglich sein? Ich glaube, Sarah und Zacharias haben an dieser Stelle viele Gemeinsamkeiten. Sie hatte beide ein ähnliches Schicksal. Beide konnten oder hatten keine Kinder. Beide hatten aus Altersgründen eben nicht mehr daran gedacht, zu diesem Zeitpunkt noch Kinder zu bekommen. Und beide hatten auch eine ähnliche Verheißung von Gott bekommen: Trotz ihres Alters werdet ihr noch einen Sohn bekommen. Und beide reagierten eigentlich in demselben Unglauben auf Gottes Ankündigung. Bei Sarah zeigt sich der Unglaube in ihrem verächtlichen Lachen, wie wir es vorher gelesen haben. Und bei Zacharias entlarvt der Engel Gabriel diesen Unglauben in Vers 20, wenn er sagt: Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Weil du meinen Worten nicht geglaubt hast. Warum haben sie nicht geglaubt? Was war ihr Problem? Ich denke, das Hauptproblem bei ihnen war, Beide hatten vor allem ihren Blick auf die eigene Begrenztheit gerichtet, anstatt auf Gottes Macht zu sehen. Beide sahen nur die verpassten menschlichen Optionen, aber sie hatten keinen Blick für Gottes unbegrenzte Möglichkeiten. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Frag Gott selber bei Sarah und Abraham in 1. Mose 18, Vers 14. Sollte dem Herrn etwas unmöglich sein? Gibt es irgendwas, was Gott nicht machen kann? Ist ihm irgendwo, sind die Hände gebunden? Nein, natürlich nicht. Vom Verstand würden wir alle mit Nein antworten. Sofort. Und doch ertappe ich mich oft im Alltag viel zu oft dabei, dass ich dem Unglauben so viel Raum gebe. Wieder besseres Wissen von meinem Verstand her. Ich bin zum Beispiel völlig davon überzeugt, dass Gott sich um alle meine materiellen Bedürfnisse kümmern kann. Matthäus 6, Vers 25 sagt Jesus zu seinen Jüngern: Sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen, was ihr trinken sollt, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen sollt. Warum? Denn euer himmlischer Vater macht es doch alles schon. Er weiß, was ihr bedürft. Und doch ertappe ich mich immer wieder dabei, wie ich besorgt bin, die Schäfchen ins Trockene zu bringen. Wie ich damit beschäftigt bin, mein Zuhause aufzuhübschen. Und das ist erstmal nicht schlecht, aber manchmal vielleicht so, als würde ich die ganze Ewigkeit hier auf der Erde verbringen wollen. Oder eine andere Situation: Ich weiß, dass Gott mir anbietet, Kompass und Wegweisung im Leben zu sein. Dieser bekannte, schöne Vers aus Psalm 32, Vers 8 ist so mutmachend. Ich will dich unterweisen, sagt Gott, dir den Weg zeigen, den du wandeln sollst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Und doch bin ich noch viel zu oft auf eigenen Wegen unterwegs. Frage viel zu wenig: Herr, was willst du? Was ist dein Plan für mein Leben? Und ich beschäftige mich noch viel zu wenig mit seinem Willen, mit seinem Wort. Oder ich weiß, dass ich Gott um Weisheit bitten darf in jeder Situation, in allen Fragen, allen Entscheidungen des Lebens. Wir kennen Jakobus 1, Vers 5 wahrscheinlich auswendig. Wenn es jemand um Weisheit mangelt, so erbitte er sie von Gott. Und doch versuche ich im Alltag viel zu viel aus eigener Kraft zu meistern. Na, so schwach bin ich ja auch nicht. Ein bisschen was kriege ich ja schon auf die Reihe. So denkt man immer wieder und ich versuche viel zu viel wieder selber in die Hände zu nehmen. Ja, selbst in kniffligen Situationen mühe ich mich noch unnötig ab und versuche die Dinge selber zu regeln. Wie oft treffe ich sogar Entscheidungen alleine, anstatt Gott zu fragen, und ärgere mich dann vielleicht danach, dass die Entscheidung nicht gut war. Noch ein weiterer Gedanke an dieser Stelle: Ich weiß auch sehr wohl, Gott fordert mich auf, das Sorgenmachen endlich sein zu lassen. Wie dumm ist das denn immer wieder, wegen was ich mich alles aufrege, Sorgen mache und Zeit verschwende. Die Bibel ist an dieser Stelle so deutlich: Alle eure Sorge werft auf ihn. Nicht nur ein paar wenige. Wir sollen sie nicht wieder zurückholen, sondern wir sollen sie auf ihn werfen. Und trotzdem schaffe ich es so oft, mir fast das Gehirn zu verknoten wegen jener Sorge, wie sich das entwickelt, wie es da weitergeht, was ich dort machen soll und so weiter und so fort. Einfach, weil ich oftmals auch viel zu sehr meinem eigenen Verstand Vertrauen schenke. Ich denke, so dumm bin ich jetzt auch nicht. die Dinge kriege ich auch noch irgendwie hin. Man hält zu viel auf sich selber, zu viel auf die eigenen Möglichkeiten und denkt oft zu klein vom großen Gott. Oder noch ein fünftes Beispiel, es ist mir nicht unbekannt, dass Gott an vielen Stellen gesagt hat, er will auf mein Gebet hören. Wahrscheinlich könntet ihr unzählige Stellen mit Verheißungen aufzählen, wo Gott sagt, ich will auf dein Gebet Acht haben und dich erhören. Und trotzdem merke ich, wie ich oftmals nur das Wichtigste, das Gröbste mit Gott bespreche. Vielfach nur das, was ich eben beim besten Willen nicht selber hinkriege. Wie oft gehen wir erst in Notsituationen wieder zu unserem Herrn und versuchen mit ihm aus der Patsche zu kommen. Und noch ein sechster, letzter Punkt. Theoretisch weiß ich sehr gut, dass meine Seele und mein Inneres nur in Gottes Nähe zur Ruhe kommen kann. Dass ich nur bei ihm Erquickung und Neubelebung erfahre, wenn ich niedergeschlagen, wenn ich traurig, wenn ich belastet bin. Jesus lädt uns hier ein. Matthäus 11, Vers 28. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Und dennoch liebäuglich doch immer wieder mit den vergänglichen, löchrigen Zisternen dieser Welt. Wie wir es in Jeremia 2, Vers 13 lesen. Die zwar für kurze Zeit uns vorgaukeln, dass sie unsere Sehnsucht befriedigen, scheinbar, aber nach kurzer Zeit merken wir die Leere, sie ist ja noch größer geworden. Die Sehnsucht ist überhaupt nicht gestillt worden von den irdischen Dingen. Wir müssen es lernen, wie die Frau im Jakobsbrunnen, zu der Jesus eben gesagt hatte, nur das Lebenswasser von mir. Dieses Wasser, nur das wird die Sehnsucht tief in dir stillen können. Und bei all diesen Beispielen, die ich jetzt hier genannt habe, wie ich mit Gottes Verheißungen umgehe, sehen wir, es hängt alles davon ab, lasse ich lieber dem Unglauben den Vortritt oder nehme ich Gottes Verheißungen mit in meinen Alltag, mit in mein Leben hinein. Es stimmt daher, wenn der Bibellehrer Warren Wiersbe sagt, Christen werden entweder durch ihren Unglauben überwältigt oder sie sind Überwinder aufgrund ihres Glaubens. Christen werden entweder durch ihren Unglauben überwältigt oder sie sind Überwinder aufgrund ihres Glaubens. Die Frage ist, wann werde ich zum Überwinder? Aufgrund des Glaubens. Dazu müssen wir keine großen Helden sein. Ihr kennt sicher den Satz, den Hudson Taylor mal geprägt hat. Wir brauchen keinen großen Glauben, sondern den Glauben an einen großen Gott. Das Große ist nicht bei uns zu finden, sondern bei ihm. Der Unglaube schaut immer nur auf die Schwierigkeiten, aber der Glaube sieht den großen Herrn. Und das ist wieder diese Frage der Perspektive, die wir immer wieder neu einnehmen müssen. Was steht mir vor Augen? Worauf schaue ich und wie bewerte ich das Ganze? Spurgeon hat mal gesagt, Hilfe von Gott zu erwarten ist Gottesdienst. Nicht nur Sonntagmorgen 10 Uhr. Immer, wenn ich Hilfe von ihm erwarte, feiere ich Gottesdienst. Hilfe von Geschöpfen zu erwarten, was wir so oft machen, ist eigentlich Götzendienst. Auf Gott zu vertrauen ist echter Glaube, auf irdische Sicherheiten zu bauen, ist Unglaube. Und wenn wir wieder zurück zu Zacharias schwenken, dann sehen wir bei ihm, wie genau dieser Unglaube sein Leben ausgebremst hat. Wie es ihn beeinträchtigt hat. Denn für 9 Monate oder zumindest für einige Monate war er quasi nicht zu gebrauchen. Denn ohne Sprache ist man extrem eingeschränkt. Nur mit Händen, mit Füßen, irgendwie mit Kopfnicken, mit Winken konnte er sich noch verständlich machen, wie es ja nachher auch in Vers 22 vor der Volksmenge versucht hatte. Notfalls konnte er vielleicht auch noch auf eine Tafel schreiben, wie später dann bei der Namensgebung im nächsten Kapitel. Aber Kommunikation und Verständigung ohne Sprache ist mega kompliziert. Ist mega aufwendig für den Alltag. Und ich glaube, auch in unserem Leben bekommen wir das immer wieder zu spüren, dass unser Unglaube uns zu mühsamen Situationen im Leben verhilft. Wie auch immer sich das auswirkt, wir machen uns das Leben unnötig schwer, wenn wir Gott nicht ganz vertrauen. Nicht alles ist darauf zurückzuführen, was wir selber tun, aber ich glaube, es gibt immer wieder Dinge, die sich damit erklären lassen, weil wir Gottes Verheißungen nicht glauben, weil wir sie nicht so ernst nehmen, wie wir sie sollten. Das Schöne ist, und dafür bin ich sehr dankbar, die Geschichte endet hier nicht. Sie endet nicht hier, wo Zacharias für 9 Monate mit Stummheit geschlagen wird, sondern genau wie wir es in unserem Leben doch auch immer wieder erfahren, am Ende leuchtet die Gnade Gottes auf. Er bringt wieder Licht in das Leben hinein. Und so wird aus dem zwischenzeitlich ängstlich zweifelnden Priester nunmehr ein privilegierter Priester Zacharias, der wieder gereift und gestärkt aus dieser Situation hervorgeht. Unser dritter Punkt, den wir noch ganz kurz anschauen, Zacharias, der privilegierte Priester. Gott hatte sein Versprechen tatsächlich gehalten, wie er es ihm angekündigt hatte. Vers 24 lesen wir von der Schwangerschaft Elisabeths. Sie war guter Hoffnung und sie wusste auch sofort, wem sie dafür Dank schuldig war. Wo Gott so mächtig gehandelt hatte, da mündet alles in das Gotteslob, wo sie sagt, so hat der Herr an mir getan. Ihm wollte sie jetzt die Ehre geben. Sie wusste, es war ein Wunder, das Gott an ihr getan hatte. Und völlig überwältigt, völlig beglückt, konnte sie jetzt bekennen, auch in Vers 25, er hat meine Schmach unter den Menschen weggenommen. Wow, was für eine Entlastung, von dieser Last als Unfruchtbare im Dorf verschrien zu sein, verspottet zu werden von den Frauen in der Nachbarschaft. Von dieser Last wurde sie endlich befreit. Gott hatte sie gnädig angesehen und hatte sie überreich beschenkt durch dieses Kind. Gottes Lektion für Zacharias und Elisabeth an dieser Stelle sind, glaube ich, eindeutig. Und es ist auch eine Lektion, die wir immer wieder lernen sollten. Allein aus dem Glauben kommt wahre göttliche Frucht. Nicht aus der menschlichen Natur, nicht aus der eigenen Kraft oder Klugheit. Das heißt, nur Glaubensfrucht ist für die Ewigkeit gemacht. Und alles, was nicht aus dem Glauben kommt, nennt die Bibel Sünde. Römer 14, Vers 23. Ich wünsche mir, und damit komme ich zum Schluss, dass wir gerade auch in der Advents- und Weihnachtszeit wieder ganz neu entdecken und uns fragen, wie können wir unser Leben immer mehr aus dem Glauben heraus leben? Was können wir dazu beitragen, dass der Zweifel und der Unglaube immer weniger Raum in unserem Leben bekommt. Denn, das haben wir gesehen hier in den Ausführungen, Gottes Worte und seine Verheißungen wollen 100% ernst genommen werden von uns. Schließlich haben wir es hier mit der Autorität Gottes zu tun. Auch der Engel Gabriel hatte Wert darauf gelegt, woher seine Worte kamen. Die waren nicht von ihm, sagt er in Vers 19, sondern ich bin Gabriel, der als Diener im Auftrag Gottes vor dir steht. Das heißt, was ich dir zu sagen habe, sagt der Engel, das hat Autorität. Es kommt direkt von Gott. Und als dieses autoritative Wort Gottes sollen auch wir es immer wieder ernst nehmen, es wahrnehmen, damit es sichtbare Spuren in unserem Leben bewirken kann. Wir brauchen Gottes Wort nicht nur am Sonntagmorgen, im Gottesdienst, bei der Predigt, sondern jeden Tag, jede Stunde, in jeder Entscheidung, damit wir immer mehr zu einem Leben kommen, das aus dem Glauben lebt. Nicht aus den Zweifeln und Unglauben, sondern von einem immer größer werdenden Vertrauen in diesen großen Gott. Wir brauchen eben keinen großen Glauben, sondern den Glauben an einen großen Gott. Amen. Ich bete noch mit uns. Herr Jesus, wir danken dir, dass du als dieser Messias auf diese Erde gekommen bist. Ja, noch Johannes der Täufer war ein wesentlicher Faktor, um den Weg vorzubereiten für dich. Danke, dass du hier schon den Vater auch vorbereitet hast auf dieses Kommen. Du hast ihm diese Botschaft verkündigt. Ja, und es war eine überwältigende Botschaft, die er auch gar nicht richtig fassen und auch glauben konnte, ja, obwohl es ein großes Wunder von dir war. Ja, und wir stehen oft in ähnlichen Situationen, dass wir anfangen zu zweifeln, dass wir deine Worte nicht so ernst nehmen, wie du es haben möchtest von uns, Herr Jesus. Wir wissen auch so vieles, wir kennen dein Wort oft so gut, und doch nehmen wir es oft so wenig in Anspruch. Bitte vergib uns und hilf uns, Herr Jesus, dass wir es in den nächsten Wochen und Monaten noch viel ernster nehmen, dass wir wissen, es kommt von dir, du meinst es gut mit uns. Und es gibt nichts Besseres für unser Leben, als ganz dir zu vertrauen, unseren ganzen Glauben dir zu schenken. Danke, dass du zuverlässig, dass du treu bist, dass du auch hier dieses Wunder des Kindes geschenkt hast, selbst in hohem Alter. Für dich ist nichts unmöglich. Lass uns das immer wieder neu sehen, Herr Jesus. Amen.
Vielen Dank, Timo, für die Predigt.